mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast. Ich darf dich jetzt mal vorstellen. Magister Florian Schleicher.
Ja.
Wir haben uns kennengelernt über deine Freundin, dessen ein Freund von ihr, beziehungsweise von mir, ein Schulkollege, bei deren Hochzeit. Da haben wir uns das erste Mal gesehen.
Richtig.
Ich kann mich gleich mal bekennen. Ich habe dich das erste Mal gesehen, das war ein bisschen so Main Crush, den ich mir gedacht habe, okay, cooler Typ, wirkt schon mal, gute Ausstrahlung. Und ich wollte wirklich, in dem Moment habe ich mich gefragt, okay, zu wem gehörst du, wo bist du da dabei? Und dann habe ich gehört, dass du eben der Freund von der Iris bist. Und ich bin wirklich gespannt jetzt, was für Gesprächsthemen wir heute finden. Okay? Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, was machst du beruflich, wie bist du zu deiner Berufung gekommen und wie ist das alles entstanden?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Neben dem, dass ich meine Freundin auf Hochzeiten begleite, habe ich auch noch eine professionelle Aufgabe. Und zwar bin ich Marketingberater. Ich habe jetzt 15 Jahre lang in Unternehmen gearbeitet, bei McDonald's, bei Greenpeace, in einer Agentur. Und zuletzt war ich Marketingleiter bei Too Good To Go. Mhm. Und jetzt spezialisiere ich mich darauf, Unternehmen, die etwas in ihrer Kommunikation verändern wollen, bei diesem Prozess zu begleiten. Das heißt, ich bin da so strategischer Berater, Sparring-Partner und helfe denen, das Marketing der Zukunft zu entwickeln. Über drei Dinge, die ich anbiete. Das eine ist Marketing-Sparring-Sessions. Ich treffe Gründerinnen oder Marketing-Verantwortliche alle 2 bis 4 Wochen und gehe mit ihnen durch die Challenges, die sie haben und helfe ihnen, die zu lösen mit meiner Erfahrung. Mhm. Das zweite, was ich mache, ist, ich schreibe selbst Strategien und Konzepte. Wenn jemand sagt, bitte, ich möchte, dass du dich ganz darum kümmerst, dass wir ein fertiges Paper bekommen, das wir einfach umsetzen können, verfasse ich das gerne von Zielgruppenanalysen über Kanalkonzepte, Content-Strategien bis hin zu Kampagnen oder Landingpages. Mhm. Und das Dritte, das habe ich jetzt letzte Woche neu gestartet, ist eine Marketing Academy, wo ich Marketing-Interessierten, auch Startup-Gründerinnen, so ein bisschen die Basics vom Marketing näher bringe.
Ist das ein 1, also 1v1 oder hast du dann eine Gruppe, die du das erklären möchtest?
Ja, also ich habe immer eine kleine Gruppe, das sind 10 Teilnehmerinnen, weil es mir wichtig ist, dass da auch wirklich ein direkter Kontakt stattfinden kann und dass ich mich auch auf die Leute einlassen kann. Mhm. Ich mache es live, aber virtuell, das heißt, ich sitze wirklich vor dem Laptop und spreche mit denen, weil ich glaube, dass in der heutigen Welt durch das ganze Virtuelle total viel verloren geht. Und dann ist zumindest noch wirklich eine Live-Komponente da, damit man da wirklich was für sich auch rausziehen kann.
Mhm. Worüber machst du das? Also welches Programm? Weil wir haben vorher ganz kurz darüber gesprochen, was könnte man usen, ja. Slack, Discord, was auch immer. Was machst du da?
Ich werde es über Zoom, werde ich die Elemente machen. Okay. Und ich habe mir so ein Tool zugelegt, über das ich den ganzen Bezahlprozess abwickeln kann, das CRM darüber machen kann, dass die Leute auch ihre Nachrichten bekommen, dass sie die Infos bekommen, zentralisiert. Und ja, jetzt ist mal im Jänner der erste Durchlauf.
Cool, sehr geil.
Ja.
Okay, fangen wir mal mit dem Thema an, weil wir das auch kurz angeschnitten haben vorher schon. Ich finde, und ich glaube, du bist der Erste, mit dem ich über so ein Thema wirklich sprechen kann, Produktivität und wie kann man sich selbst ordnen, so ein bisschen. Für mich ist das immer wichtiger geworden und ich finde immer mehr Tools, die sehr nützlich sind, aber ich habe momentan ein bisschen das Gefühl, dass man sich auch ganz schnell darin verlieren kann. Wenn man zu dem Punkt kommt, dass ein To-Do nicht mehr ein To-Do ist, sondern ich überlege mir, wie ich diese To-Do-Liste besser splitten kann oder besser gestalten kann, anstatt es einfach zu tun, was ich tun sollte, dann stelle ich mir die Frage, wie sinnvoll ist dann sowas überhaupt noch? Hast du einen Prozess? Verwendest du irgendwelche Tools für deine Produktivität, für deinen Arbeitsprozess, für egal was? Und wenn es eine Einkaufsliste ist,
ja.
Hast du irgendwas?
Ja, habe ich. Die Geschichte dahinter ist, ich war jetzt 15 Jahre lang in Unternehmen. Da ist dir vorgegeben worden, was für Tools du verwenden musst in der Arbeit. Insofern habe ich sehr viel gesehen. Und jetzt, wie ich mich Anfang 2022 selbstständig gemacht habe, war so grüne Wiese, weißes Blatt Papier. Mhm. Ich kann mir das jetzt alles selbst überlegen und gleichzeitig, ich muss es mir jetzt selbst überlegen. Und ich glaube, das Wichtige bei Produktivitätstools ist, dass du dir überlegst, was brauche ich eigentlich, um mich gut zu organisieren. Ich bin ein sehr kreativer Mensch, der aber eine Struktur braucht, um kreativ sein zu können. Das heißt, so meine Basis ist, ich habe eine gut funktionierende Struktur und auf der kann ich dann kreativ mein Schaffen ausleben. Mhm. Was ich für mich gelernt habe in den letzten Monaten war, ich liebe Apple Notes. Mhm. Ich finde es super, weil ich habe es am Laptop, ich habe es am Handy jederzeit dabei Man kann auch Shared Notes machen, man kann das super durchsuchen. Ich habe für mich alle Notes als Überschrift auch mit einem kleinen Emoji versehen, damit ich mich gut durchsehen kann, was suche ich jetzt eigentlich gerade. Und für mich ist das wirklich so ein Ding, ich habe das Handy dabei und am Weg jetzt hierher habe ich eine Idee gehabt, Handy raus, schnell aufschreiben, dann ist der Gedanke weg. Weil ich finde gerade so als Selbstständiger, man hat Phasen, wo man total voller Energien und voller Ideen sprudelt. Und wenn man die nicht sofort aufschreibt, dann beschäftigen sie einen eh die ganze Zeit im Hintergrund.
Ja.
Das heißt, das liebe ich sehr. Nebenbei habe ich auch noch ein CRM, wo ich meine ganzen Kundenkontakte drinnen habe. Da verwende ich HubSpot, weil es mir einfach hilft, einen Überblick darüber zu behalten, mit wem habe ich wie Kontakt gehabt, was war das letzte Mal, wo ist er gerade in einer Stage. Und dann wieder, wenn mal irgendwie Zeit auch offen ist, Leute anschreiben und sich wieder überlegen, okay, mit wem kann ich was machen. Sonst, es gibt total viele Techniken wie diese Pomodoro-Technik, wo es einen Timer gibt, wie man sich das einteilen kann. Ich glaube, das ist von Person zu Person total unterschiedlich, was wer braucht. Und deshalb ist für mich immer die Frage, was ist die Herausforderung, die man eigentlich hat? Also du hast mir vorher erzählt, du verwendest Notion. Wie bist du da dazu gekommen?
Ich habe damals ein YouTube-Video gesehen. Bitte nagel mich jetzt nicht drauf fest, ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat. Das war ein ehemaliger Facebook-Mitarbeiter. Sehr tief in der Materie, beschäftigt sich aber auch mit vielen anderen Themen auf YouTube. Also nicht nur mit Marketing und wie so Facebook funktioniert hat, sondern auch finanzieller Natur, Investment-Themen etc. Und er hat einfach dieses Tool erklärt und einem ein bisschen beigebracht, was kannst du damit alles machen? Und ich war damals so, das werde ich sowieso nicht oder wozu soll ich das überhaupt verwenden? Wozu brauche ich das? Ich habe eben meinen Kopf, da kann ich alles gliedern, ich habe meinen Kalender, da kann ich alles eintragen, das erinnert mich sowieso an den Großteil. Und dann habe ich aber mir das Herz genommen, also erst wieder Mario und wieder Xandi dazugekommen sind, war ich so, okay, das funktioniert nicht mehr nur in deinem Kopf und auch nicht nur mit deinem Kalender, das wirst du nicht hinkriegen. Und dann habe ich mir Notion wirklich sehr, sehr genau angeschaut und jedes kleine Extra in Notion wirklich zu Gemüte geführt. Und ich muss sagen, Wahnsinn erstens, wirklich ein Wahnsinn, was du damit alles machen kannst, weil du auch gesagt hast, CRM zum Beispiel, kannst du auch in Notion machen. Also du hast richtige Datenbasen, die du da zusammenstellen kannst und wirklich und gliedern und filtern und also wirklich so viel kannst du mit Notion einfach gestalten und machen. Und das größte Feature, ich glaube, das ist nämlich das Thema, warum ich dann wirklich Notion gewählt habe, war eben das mit dem Team zusammenarbeiten. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, jetzt gerade vor allem bei Notion, ist, dass du anderen Leuten einfach einen Link schicken kannst. Und du kannst zum Beispiel eine Page einfach sharen und dann sieht derjenige zum Beispiel diese eine Seite und du kannst mit ihm gemeinsam in dieser Datenbank zusammenarbeiten. Und wir haben zum Beispiel jetzt verschiedene To-Dos, die wir unterteilen, das ist jetzt zu machen, das ist gerade in Bearbeitung, das ist in der Abnahme, bitte einmal drüber schauen, bis es dann tatsächlich zum Kunden kommt. Und dafür ist Notion in meinen Augen wirklich das beste Tool. Ich habe früher mit ein paar Kunden auch Trello verwendet. Kennst du Trello?
Ja.
War cool damals. Aber kann man, glaube ich, mit Notion gar nicht mehr vergleichen. Das ist wie zwei verschiedene Welten mittlerweile in meinen Augen. Und für ganz kleine Extra-Sachen, die persönlich sind zum Beispiel, verwende ich jetzt Obsidian. Kennst du das? Das Obsidian ist auch, da geht es eher darum, dass es wirklich deine Daten sind und die jetzt nicht in eine Cloud kommen. Das hast du wirklich nur auf deinem eigenen PC oder auf deinem Handy. Heutzutage ist es schon ein Feature, dass du es nicht sharen kannst auf dein Handy oder auf deinen Computer, sondern dass es wirklich nur an einem Ort ist und nur auf deiner Festplatte und dass du es eben nicht übers Internet teilst. Aber ja, ich kann Notion wirklich nur sehr ans Herz legen. Also sobald man anfängt, mit anderen Leuten solche Projekte aufzubauen, glaube ich, würde ich wirklich nur noch Notion verwenden jetzt. Wirklich cool.
Das ist total lustig, weil das war jetzt eine totale Werbeeinschaltung, also proudly sponsored by Notion, die heutige Ausgabe. Und was ich jetzt spannend fand, war, du hast das, also das war funktionierendes Marketing bei dir. Also du hast das gesehen, dann hast du es probiert und jetzt bist du ein Fan, der die Geschichte weitererzählt.
Absolut.
Und ich habe letzte Woche einen Blogbeitrag geschrieben über Storytelling und habe gesagt, es gibt unglaublich viele Modelle, wie man Storytelling aufbauen kann. Und das Einfachste aus meiner Sicht, das hat vier Schritte. Es gibt einen Anfang, es gibt einen Helden oder eine Heldin, dann gibt es ein Problem oder einen Bösewicht und dann gibt es die Auflösung von dem Ganzen. Und das war das, was du jetzt eigentlich auch beschrieben hast. Du hast gesagt, ich habe mal dieses Video gesehen und habe mir gedacht, brauche ich das überhaupt? Dann gab es aber den Villain in dem Fall, nämlich du hast Mitarbeiter gehabt und musstest überlegen, wie gehe ich damit um? Ja. Das sind Helden, über den du sehr viel erzählt hast, Notion. Und dann hast du am Schluss nochmal das Ganze abgerundet und gesagt, wie toll das nicht alles funktioniert damit.
Ja.
Also einmal eins des Marketings, gerade erfolgreich gemacht. Ja. Was mich jetzt noch total interessieren wird, weil ich jetzt an einem ähnlichen Punkt gerade bin, du hast gesagt, du hast jetzt Mitarbeiter, zwei. Und ich bin jetzt auch kurz davor, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter einzustellen. Ich stelle mir das so als Virtual Marketing Assistant vor. Mhm. Und für mich ist das ein total großer Schritt. Also jetzt bin ich 10 Monate selbstständig. Ja. Jetzt merke ich, ich brauche da irgendwen, eine Person, die mir hilft, mit der ich auch Sachen spielen kann. Mhm. Wie war da der Start für dich, dass du dir gesagt hast, ich brauche wen und jetzt hast du die Leute?
Es ist fraglich, ob es bei mir wirklich so ein Brauchen war in dem Moment. Den Workload, den wir jetzt gerade haben, wäre vielleicht tatsächlich noch alleine bewältigbar. Mhm. Aber für mich war das ein Moment, erstens mal kam die Gelegenheit sehr günstig, weil erstens mal der Mario in dem Moment gesagt hat, so, wir haben schon länger über dieses Thema gesprochen, so Zusammenarbeit, wäre das interessant oder nicht? Und wir haben viel überlegt, wäre es vielleicht eine Option, dass er das auch selbstständig macht und wir machen das einfach nur so in einer Partnerschaft, in einer Kooperation. Aber er hat sich damals halt gewünscht, dass wir das, wenn, dass ich ihn einstellen soll zu dem Thema. Und ich war dann glücklicherweise in einer Situation, wo ich mir das erlauben konnte, wirklich erlauben, weil ich habe gewusst, okay, wir haben jetzt ein bisschen mehr zu tun. Ich würde es zwar alleine hinkriegen, aber ich möchte den Step jetzt mal machen und probieren, das zusammen, gemeinsam zu machen. Und mit Xandi dann zusätzlich, der Xandi ist auch ein ehemaliger Schulkollege von mir. Mhm. Und ich kenne ihn halt schon ewig. Und ich weiß, wie dieser Mensch tickt und ich weiß, dass er einfach ein Rieseninteresse für Themen entwickeln kann und dann wie weiß nicht, wie man das beschreiben soll, wie so ein Bluthund oder ein Spürhund. Mhm. Er hat eine Thematik und er hört nicht auf, bis er das verstanden hat, worum es geht.
Okay.
Und das ist für mich so eine wertvolle Eigenschaft heutzutage. Wenn ein Mensch sich für ein Thema interessiert und aus Eigeninitiative sagt, ich habe Bock, ich will das machen. Und das ist für mich so das ist für mich der Selling Point gewesen. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, solche Leute will ich in einem Team haben. Ich will mal schauen, wie das funktioniert in einem Team. Mhm. Wir wissen selber noch nicht wirklich, wo die Reise jetzt weiter hingeht. Also ich muss ehrlich gestehen, sehr geplant war das von Anfang an wahrscheinlich nicht. Aber ich habe gewusst, beide sind super motiviert, beide haben Bock. Und ich habe gesagt, go, lass mal testen, lass probieren. Und wir versuchen jetzt aber verschiedene Fronten zu finden, wo man eine gute Zusammenarbeit finden kann. Neue Themen probieren kann. So wie diesen Podcast jetzt zum cool. Beispiel. Also ich hätte das niemals, wenn ich alleine wäre, hätte ich nicht mal ansatzweise die Zeit dafür. Ich hätte nicht den Kopf dafür separat zu sagen, okay, ich müsste jetzt wahrscheinlich 4-mal zum Auto laufen hin und her, damit ich mein ganzes Zeug hierher bringen kann, dann das aufnehmen, dann das schneiden, dann die Fotos machen etc. Das ist, aber jetzt ist das cool. Und wie gesagt, für mich war das eher so ein, ich will ein Team, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Und darum geht es mir. Mir geht es wirklich nur um dieses gemeinsam mehr schaffen und mal schauen, wo die Reise hingeht.
Cool.
Aber was ist dein Plan? Hast du eine Idee, wenn du jetzt eine Mitarbeiterin hättest, was die dann tatsächlich macht oder was du dir von ihr erwarten würdest oder was deine Wünsche sind?
Ja, also ich habe die letzten 6-7 Jahre habe ich immer Mitarbeiterinnen gehabt in meinen Teams. Jetzt bei Too Good To Go zuletzt 7 Leute. Mhm. Und ich genieße das total, mit Leuten zusammenzuarbeiten und denen auch zu helfen, weiterzukommen. Ich finde, es gibt kein schöneres Lob für mich, wie dass ich ein paar Leuten geholfen habe, weiterzukommen. Mhm. Und insofern war das eines der Dinge, die mir sehr stark gefehlt haben, dann auch in der Selbstständigkeit. Nicht jetzt zwingend dieses Alleine sein, ich arbeite voll gerne alleine, aber diesen Weiterentwicklungsaspekt für jemand anderen nicht zu haben. Und was ich dann gefunden habe, es gibt so diverse Mentoring-Programme. Und ich bin zum Beispiel bei Vomentor jetzt als Mentor dabei, habe da eine Mentee, mit der ich treffe mich einmal im Monat und der helfe ich einfach weiterzukommen bei verschiedenen Sachen. Macht mir unglaublich viel Spaß, ihr auch, soweit sie es mir sagt.
Yeah.
Und wir lernen auch beide voneinander. Und insofern habe ich immer gewusst, okay, der Zeitpunkt wird auch für mich kommen, dass ich in meiner Firma Mitarbeiter haben möchte. Und gleichzeitig 10 Monate dabei zu sein und jetzt mal zu wissen, bin unglaublich dankbar, ein super erstes Jahr zu haben, aber es ist schon eine Verantwortung.
True.
Und die aufzunehmen, war für mich schon jetzt ein großer Schritt und deshalb habe ich jetzt auch gesagt, ich fange mal mit einer geringfügigen Anstellung an, weil ich bin noch im Aufbau, ich muss das erst skalieren. Und jede Person, die ich einstelle, muss mir eigentlich ihr Gehalt plus einspielen, ansonsten lohnt sich die Investition nicht. Natürlich macht es Spaß.
Absolut richtig.
Aber wir sind Unternehmer, absolut, wir wollen was aufbauen. Dann habe ich mir schon gedacht, okay, es gibt so ein paar Dinge, die, da brauche ich Unterstützung, und das Allereinfachste ist, ich bin ein kreativer Kopf, ich bin ein strukturierter Kopf, ich bin nicht so genau in meinen Texten. Was heißt das im Kleinen? Ich kann keine Beistrichsetzung, einfach gar nicht.
Willkommen im Club.
Und gleichzeitig schreibe ich einen wöchentlichen Newsletter, der ein professionelles Maß hat, und da sollten jetzt nicht dauernd Beistrichfehler drinnen sein. Insofern brauche ich eine Person, die da drüber schauen kann. Ja. Einfachste Tätigkeit. Das Zweite ist, es kommen immer wieder Kundinnen zu mir und sagen, hey, zu dem und dem Thema brauche ich Inputs. Und ich habe voll viel, ich habe in Dokumenten gesammeltes Wissen, habe viele Präsentationen, und trotzdem gibt es immer wieder Trends, die neu sind. Thema VR zum Beispiel fasziniert mich in letzter Zeit total. Wo es einfach gut wäre, eine Person zu haben, der ich sagen kann, du, ich brauche mal ein paar Inputs dazu, kannst mir was zusammenschreiben, kannst mir ein paar Links recherchieren. Dann schreibe ich viele Konzepte und Strategien, wo ich mir schon sicher bin, dass das gut ist, aber vier Augen sehen mehr als zwei und ich möchte das einfach spiegeln. Ich bin Sparringpartner für meine Kunden und Kundinnen. Ich hätte auch gerne selbst eine Sparringpartnerin.
Ja.
Und das sind so die drei Hauptsachen, die ich mir jetzt mal vorstelle, und nebenbei natürlich irgendeinem jungen Talent helfen, weiterzukommen.
Oh, das klingt doch schon super. Sehr strukturiert, ja. Guter Plan, da kann nicht viel schief gehen.
Ich hoffe.
Du sagst, das Thema VR interessiert dich sehr. Gib mir mal ein paar Inputs. Was interessiert dich da dran? Oder was findest du so spannend dran?
Also, ich bin ein Gamer. Ich spiele gerne Spiele, jetzt vom Brettspielen über wirklich auf der PlayStation irgendetwas, immer schon. Und eines der großen Themen, die es da jetzt in Zukunft gibt, sind VR-Sets. Das hängt doch mit diesem ganzen Metaverse zusammen. Ich möchte ehrlicherweise nicht viel über Metaverse reden, weil es weiß eh niemand, was es ist. Und
vielleicht sollte man das ändern.
Ja, und das ist ja sehr viel Zukunftsvision, über die da gesprochen wird, und wenig Konkretes im Moment. Und ein großer Bestandteil aber von dieser Komponente ist, dass unser Leben immer virtueller wird. Ich beschäftige mich voll viel so mit Zukunftsvisionen, und da geht es um die nächsten 10, 20 Jahre. Und wir wissen einfach, dass der Trend dorthin geht, dass immer mehr virtuell ist. Covid hat uns einen wahnsinnigen Push in die Richtung gegeben. Also ich finde es total schön, jetzt hier physisch zu sitzen. Cool. Aber die meisten Termine, auch meine, finden virtuell statt, weil es vollkommen normal ist, weil es allen Leuten Zeit spart. Ja. Und gleichzeitig geht was verloren in dieser virtuellen Komponente, weil es ist ein zweidimensionales Bild. Und was VR macht als Technologie ist, dass es den Anschein einer Dreidimensionalität gibt wieder. Und insofern fand ich es einen sehr faszinierenden Move auch von Mark Zuckerberg zu sagen, okay, wir benennen uns jetzt auch um in Meta. Mit dem Ziel, das Ganze zu branden und zu sagen, wir sind die Company, die das macht. Und die investieren jetzt gerade massiv in virtuelle Meetings. Es gibt bei Facebook, hätte jetzt was gesagt, bei Meta, die Regel, jedes Meeting sollte eigentlich auf ihrem Metaverse-Tool stattfinden. Und das funktioniert aber noch gar nicht gescheit. Also, weil die kommen auf unterschiedliche Sachen drauf, wie zum Beispiel, wie bilde ich eigentlich Hände ab? Und ich habe dann einen Podcast mal mit Mark Zuckerberg gehört, der gesagt hat, das Schwierige ist, die Ellbogen und die Arme abzubilden, und deshalb lassen sie sie einfach weg und gehen nur auf die Hände. Ja. Weil das ist viel einfacher und dann hast du einfach Hände und einen Körper und einen Kopf. Und was mich jetzt daran fasziniert ist, da entsteht gerade was Neues. Und wir wissen alle nicht, wo das hinführt, welche Bereiche es umfassen wird, aber ich glaube, dass es voll gut möglich ist, dass in 10 bis 20 Jahren ein Großteil von unserem Leben auch virtuell ablaufen wird. Und wenn wir jetzt über 100 Jahre sprechen, dann so und so. Und was wir jetzt sehen, ist, dass die ersten Technologien entstehen. Meta hat ihr Quest rausgebracht, ihr Headset. Von PlayStation kommt ein neues Set heraus. Snapchat arbeitet an etwas, das es auch macht. Google wird neue Glasses rausbringen. Das heißt, wir haben auch eine Vermischung von, Augmented Reality mit unserer echten Realität, dann kommt Virtual Reality dazu, das heißt, ich bin in einem Raum, der eigentlich gar nicht so ist, wie ich ihn erlebe. Mhm. Und ich glaube, es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten, auch für Marken dort aktiv zu sein. Und ich habe damals vor 16 Jahren, glaube ich, oder 15 Jahren meine Diplomarbeit geschrieben über Social Media und Kommunikation. Und damals war das ein total neues Thema. Also da waren die ersten Marken auf Facebook, die ersten großen österreichischen, die ich interviewt habe, hatten irgendwie 2000 Fans auf Facebook und waren riesengroß damit. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist ein Thema, was, glaube ich, kommen wird. Und insofern habe ich immer ein paar Anker ausgelegt in Themen, wo ich glaube, da kann was draus werden, mit dem Ziel, dass dann auch was draus mehr wird. Und ich weiß auch noch nicht, wohin das geht. Ich habe letzte Woche mit einem VR-Studio einen Call gehabt, einen spannenden, die jetzt gerade ein Spiel machen, wo man Sherlock Holmes spielt, ein VR-Spiel. Das haben sie gemeinsam mit einem Londoner Theaterbetrieb gemacht. Und du bist da drinnen, löst einen Fall und bist aber in einem künstlichen Umfeld drinnen.
Okay.
Und allein sich das vorzustellen, wie das funktioniert, finde ich schon mal spannend. Und die machen zum Beispiel auch Projekte fürs österreichische Bundesheer, wo du erleben kannst, wie es ist, beim Bundesheer in einem Helikopter zu sitzen und einen Rettungseinsatz zu fliegen.
Okay.
Das heißt, auch für Recruiting bietet das eine gute Möglichkeit. Und mich fasziniert einfach dieser neue Bereich, der da entsteht. Und ich möchte ein Teil davon sein.
Klingt faszinierend, ja. Du hast sogar gesagt, du möchtest eher nicht über das Metaverse sprechen,
was
ich ein bisschen rausgehört habe. Aber ich glaube, das überschneidet sich doch ganz gut, weil VR und Metaverse, glaube ich, das wird sich verconnecten. Oder wahrscheinlich, wenn man es jetzt genau definieren würde, vielleicht kommt man sogar auf eine ähnliche Komponente. Ich bin jetzt seit 2 Jahren ungefähr, beschäftige ich mich sehr viel mit dem Krypto-Thema.
Mhm.
Aber vor allem die technologische Seite dahinter. Also auch finanzmitteltechnisch ist es interessant, aber auch gerade die technische Komponente finde ich noch viel faszinierender als tatsächlich jetzt das Investment als solches. Und Metaverse, weil du gesagt hast, Marken etc., dort siehst du ja auch schon, was gerade passiert. Du merkst, dass sich große Marken dazu entscheiden, sich auf einer Blockchain festzusetzen, unter Anführungsstrichen. Mhm. Die suchen sich gerade einen Player aus und überlegen sich, okay, mit wem könnte ich mir eine gute Partnerschaft vorstellen?
Mhm.
Zum Beispiel ist gerade kein gutes Thema eigentlich, weil es war gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber im Crypto-Space war gerade
ein bisschen stürzt alles ab, ja.
Es war gerade sehr viel Action. FTX, das ist eigentlich die zweitgrößte Börse weltweit gewesen, ist jetzt pleite gegangen.
Mhm.
Sehr traurig, ich habe viel gemeint. Aber die Haus-Blockchain von FTX war damals oder ist gewesen Solana. Und ich bin ein Riesenfreund von Solana, weil sie technisch gesehen einfach sehr, 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 sehr gut ist. Und verschiedenste Firmen haben sich damals schon bereit erklärt, zum Beispiel Google, es war vor 2 Wochen, hat Google jetzt announced, dass sie einen Validator machen für die Blockchain. Das heißt, sie unterstützen das Solana-Netzwerk.
Mhm.
Und ich frage mich, wo diese Reise dann noch tatsächlich hingehen kann. Und auch dieses Thema Metaverse, eben, weil da kommen wir eigentlich her. Wir als Agentur jetzt würden extrem gerne dieses Metaverse auch ein bisschen mehr in die, sagen wir jetzt mal, österreichische Masse reinbringen, weil es extrem viele Features gibt. Die Frage ist, oder die Kunden meistens dann immer stellen, ist, was mache ich denn damit?
Genau, und ich glaube, das ist der spannende Punkt. Es gibt Technologien. Und ich habe letzte Woche am Freitag, bin ich bei meinem besten Freund gesessen und wir haben auch über Kryptos gesprochen und über Blockchain und warum das eigentlich alles da ist. Und das Interessante ist, ich glaube, es geht alles in diese Richtung. Dezentralisierung, Demokratisierung von Inhalten, absolut. Und der Gamble, der ja bei Kryptowährungen passiert ist, es setzen Leute drauf, dass das kommt, und zwar bald.
Mhm.
Und die Frage ist, wo sind wir gerade? Wie bald ist das? Es kann in einem Jahr kommen, es kann in 5 Jahren kommen, es kann aber auch in 100 Jahren erst kommen. Dass es kommen wird, ist außer Frage. Nur wenn in 80 Jahren der Absturz aufhört und dann geht es 20 Jahre rauf, bringt das dir und mir auch nichts mehr.
Mhm.
Und den Marken jetzt auch nicht so. Und die Frage, die sich Unternehmen stellen müssen, ist, warum sollte ich jetzt im Metaverse sein? Warum soll ich was mit Kryptos machen? Warum sollte ich etwas mit der Blockchain machen? Im Endeffekt haben Unternehmen aus Marketing-Sicht immer das Ziel, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kommunizieren, damit sie verkauft wird. Mhm. So, und jetzt von der Richtung zu gehen und zu sagen, es gibt ein Tool, ich möchte das einsetzen, ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Sondern es gibt Bedürfnisse im Markt da draußen. Und die Frage ist, womit kann ich diese Bedürfnisse befriedigen? Und wenn die Antwort ist, ich habe Bedürfnis X und dieses Bedürfnis kann ich am besten mit Lösung Y befriedigen, voll, dann go for it. Mhm. Und es gibt ja viele Marken, die sind jetzt auf irgendwelchen Plattformen, die VR sind oder die in Richtung Metaverse gehen, einfach nur, weil sie zeigen wollen, wir sind trendy und dabei.
Yeah.
Aber wenn Unternehmen jetzt NFTs einsetzen, nur um einen Preis damit dann zu gewinnen, einen Werbepreis, da steckt nicht wirklich ein befriedigtes Bedürfnis dahinter, sondern da geht es darum, dass sich jemand selbst verwirklichen möchte. Mhm. Und das hat keinen Mehrwert aus meiner Sicht. Also ich empfehle meinen Kundinnen immer zuerst mal zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe, was für Probleme und Herausforderungen haben die, mhm. und dann zu überlegen, welche Tools setze ich dafür ein.
Kann ich absolut unterschreiben, 100%ig. Sehe ich auch so. Hast du denn den speziellen Fall von der Post mitbekommen, was die Post gemacht hat?
Nein, das habe ich nicht gesehen.
Es war vor, ich will jetzt nicht lügen, ein Monat oder so, mhm. ungefähr. Haben sie sich in Decentraland, war das? Das war auf, mhm. Solana.
Ja,
nicht auf Solana, auf Ethereum, auf der Blockchain. Und sie haben dort, mein Verständnis, bitte, ich will hier jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber mein Verständnis war, du hast dort Briefmarken, eine spezielle Edition, als NFT kaufen können.
Mhm.
Ich bin dort reingegangen, mhm. habe mir das angeschaut und habe mir auch die Frage gestellt, was mache ich hier?
Genau.
Es gibt keinen logischen Grund, warum Menschen hier Zeit verbringen sollten.
Genau, und dann gibt es aber Marken, die es gut einsetzen. Ein Beispiel ist Coca-Cola. Die haben vor einem Jahr, glaube ich, war das, eine NFT-Collection rausgebracht, wo sie gesagt haben, es gibt virtuelle Kleidungsartikel, die du kaufen kannst, die du deinem Avatar anziehen kannst. Mhm. Und ich glaube, das Teuerste, was sie bei einer Versteigerung dann verlost haben, war so eine Bomberjacke, rot, Coca-Cola rot, mhm. mit weißem Coca-Cola-Schriftzug drauf. Und haben die Erlöse aus der ganzen Versteigerung dann einer nachhaltigen Organisation, einer sozialen Organisation gespendet. Und warum ist das gut aus meiner Sicht? Weil es gibt Leute, die sind in Decentraland und Co. Und genauso wie du und ich uns überlegen, was ziehen wir an heute, wenn wir daherkommen, überlegen sich ja Leute, die den Großteil ihres Lebens in einem virtuellen Raum verbringen, auch, wie möchte ich dort aussehen? Mhm. Also das ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Mhm. Ich möchte das nach außen kommunizieren durch mein Auftreten, wie ich bin. Mhm. Warum habe ich heute eine rote Hose an? Warum hast du heute ein blaues Hemd an? Wir verkörpern etwas damit. Und wenn Leute sich dieses Bedürfnis im virtuellen Raum befriedigen wollen, indem sie sagen, ich liebe Coca-Cola und deshalb kaufe ich mir diese Bomberjacke, dann ist es ein Bedürfnis, das real existiert und auf das eingegangen wird. Ich weiß nicht, wie viele Leute es gibt, die das Bedürfnis haben, im virtuellen Raum eine Briefmarke zu besitzen. Deshalb hinterfrage ich das ein bisschen. True. Und denke mir,
sehe ich auch so.
War das vielleicht die schöne Idee von einem Marketier, der die gesagt hat, let's do something freaky, machen wir das und dann reichen wir es ein und gewinnen wir einen Preis damit, damit wir als Agentur auch sagen können, wir sind cool. Der oder die Marketingmanagerin bei der Post wird sich auch denken, super, am Preis gewonnen damit. Welchen Mehrwert das jetzt hat und ob das, jetzt zurückzukommen auf Marketing, mir hilft, meine Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob jetzt mehr Leute etwas mit der Post machen wollen aufgrund dieser Aktion.
True. Stelle ich auch in Frage. Aber das hat mir wieder bewiesen, weil wir bieten das ja, also auf die Decentraland würde ich nicht anbieten, weil ich persönlich, ich will es jetzt auch nicht flamen, ich will auch nicht sagen, dass das schlecht ist. Überhaupt nicht, gar nicht. Mhm. Hat absolut seine Stellenwert und ist auch gut, dass das existiert und soll auch so funktionieren. Ich als Solana-Fanboy, nach wie vor, obwohl das jetzt passiert ist da mit FTX, bin ich nach wie vor ein großer Solana-Believer. Und auch dort gibt es viele unterschiedliche Metaverse-Projekte, die sich dort erstellt haben. Und wir haben eins gefunden, oder ich habe eins gefunden, von dem ich sehr überzeugt bin. Und von dem ich nach wie vor sehr überzeugt bin. Und was auch einen Use Case in meinen Augen hat.
Erzähl mal.
Du kannst dir das vorstellen wie Wien, erster Bezirk, und es gibt gerade ein Gebäude im ersten Bezirk. Und in diesem Gebäude kannst du dir eine Wohnung kaufen. Und wie du diese Wohnung nutzt, kannst du dir frei überlegen. Du kannst ein Büro daraus machen, du kannst eine Galerie daraus machen. Also da muss man, es limitiert dich in irgendeiner Form. Es ist nicht einfach ein grüner Space und du hast jetzt da Blöcke und dann kannst du da machen, was du möchtest. Und du kannst dir da, weiß ich nicht, einen Dom hinbauen oder
kein Minecraft.
Ja, genau, also, ja, okay. Sowas ist es nicht. Sondern du bist in diesem Space drinnen und ich glaube, es ist auch eher an die Businesswelt angelehnt. Und du kannst da drinnen alles verknüpfen und mit APIs arbeiten. Also das ist wirklich wie ein dreidimensionaler Raum, den du mit ganz unterschiedlichen Dingen füllen kannst. Du kannst selber Grafiken erstellen, eigene Modelle einbauen. Und der Use Case, den ich darin sehe, ist zum Beispiel ein Business Meeting. Etwas, was du über Zoom machen würdest oder Slack usen würdest oder Discord usen würdest, kannst du auch in diesem Metaverse machen. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, dass es einfach zu bedienen ist, absolut unkompliziert, und das ist es in meinen Augen. Du hast einen Link, da klickst du drauf und dann erstellst du deinen Charakter unter Anführungsstrichen, da gibst du einen Namen ein und klickst Enter, mehr ist es nicht, und du bist drinnen. Mhm. Du musst dir nichts runterladen, du es super unkompliziert zu gestalten, du als Nutzer tatsächlich, und hast drinnen dann die Möglichkeiten, dass du mit jemandem kommunizierst, bis zu 30 Leuten in dieser kleinen Umgebung, kannst deinen Bildschirm darin teilen, kannst deinen Computer hinstellen, den verlinken mit irgendeine URL zum Beispiel, oder mit einem Notion-Sheet, was auch immer. Und ich persönlich glaube, es ist ein Tool, was es dir vielleicht noch besser, oder mit dem es dir vielleicht noch besser gelingt, mit anderen Menschen zu kommunizieren.
Also welches Problem löst das?
Die Kommunikation.
In meinen Augen. Also, aber was ist das Problem, was Kommunikation jetzt hat, die in dem Raum
Du hast doch zwei dreidimensionale Objekte, Menschen unter Anführungsstrichen, die miteinander reden können. Mhm. Du kannst jemanden in diesem Raum herumführen und den Menschen zeigen. Ich gebe dir ein Fallbeispiel am besten von uns jetzt als Agentur. Ich würde es mir so vorstellen, dass wir zum Beispiel dort kleine Projekte aufbauen, wie zum Beispiel YouTube-Links, eine Webseite, vielleicht ein Notion-Sheet mit Erklärungen, was wir dort gemacht haben etc. Live mit dem Menschen aber auch zu kommunizieren währenddessen, also dass er sich das nicht alleine anschauen muss. Mhm. Dass der Kunde nicht da durchgeht, sich das anschaut oder zum Beispiel auf einer Website ist und sich dann denkt, okay, interessant, könnte mich jetzt interessieren, vielleicht rufe ich an. Aber vielleicht ist die Hürde zu groß, dass ich jetzt nicht anrufe. Mhm. Aber wenn du dort bist, neben ihm, also du musst ja nicht neben ihm stehen, wir wollen ja nicht aufdringlich sein, aber die Möglichkeit bestünde, dass da jemand ist und du kannst eine Frage stellen, währenddessen du dir das anschaust. Und das finde ich cool, das finde ich neu. Das habe ich so noch nicht gesehen. Den Punkt, welches Problem löst.
Oder welches Bedürfnis befriedigt. Also das ist ja die Schwierigkeit. Die Vielzahl an Tools da draußen, die es gibt, die faszinierend sind und für die Leute wie du und ich eine Leidenschaft haben dann. Mhm. Und es ist ja total schön zu sehen, wie es dich fasziniert.
Ja, ich bin hyped.
Genau. Und jetzt ist aber die Frage, was machen wir damit, dass es nicht zu dem Fall kommt, der bei Social Media am Anfang war, wo dann die Küchenrollenfirma gesagt hat, ich möchte auf Facebook sein, weil das ist jetzt da. Mhm. Und ja, vielleicht gibt es eine gute Idee und man kann sie sich herausarbeiten, was jetzt die Küchenrollenfirma auf einem Facebook-Account wirklich machen kann und wie sie Mehrwert bieten kann, so dass es im Endeffekt wieder dazu beiträgt, dass mehr verkauft wird. Mhm. Aber das muss man sich überlegen zuerst. Und deshalb ist aus meiner Sicht das Wichtige, dass mit dem Bedürfnis anfangen. Bedürfnis der Zielgruppe und Problem, dass das löst, was es sonst nicht gibt.
Und ich persönlich glaube eben, dass es genau das ist. Ich glaube, dass das Bedürfnis tatsächlich das Vereinfachen der Kommunikation ist, in dem Fall. Mhm. Wir haben viel über dieses Thema diskutiert, weil wir gerade auch an einem neuen Projekt arbeiten, worüber ich noch nicht zu viel quatschen will, weil es noch relativ frisch ist. Wir sind noch so an der Stage 1. Aber wir überlegen uns gerade, wie kriegt man es hin, mit dem Kunden einfach und schnell zu kommunizieren. Aber trotzdem so Sachen wie, zum Beispiel, wenn wir vom Kunden, wir machen eine Website, wir brauchen von dem Kunden Bilder. Mhm. Wie kriege ich das im Erstgespräch hin, ohne dass ich am Telefon sitze, mir dann überlege, okay, könnten Sie mir das bitte an die E-Mail, ich buchstabiere Ihnen die E-Mail-Adresse. Kompliziert, unnötig kompliziert. Und deswegen war dieses Metaverse-Thema wieder so ein Feature, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist nicht kompliziert für den Kunden. Es ist super easy, das zu bedienen. Weil du gibst deinen Namen ein und klickst Enter und bist drinnen. Mhm. Und den Rest übernehme ich dann, weil ich führe dich dann mit in dieses Gespräch, mit durch diesen Prozess. Und ich kann dem Kunden fragen, was wünscht er sich, für seine Website, was für Texte, Content, was für ein Tool etc. Aber gleichzeitig habe ich diesen Vorteil, dass ich ihm nicht dann irgendwie per Mail etwas schicken muss oder dass ich ihm eine E-Mail-Adresse durchsagen muss oder dass ich ihm, weiß ich nicht, eine URL zeigen möchte, weil wir für einen Kunden schon was gemacht haben, vielleicht interessiert ihn das. Nein, ich habe das alles in diesem Metaverse drinnen, sag, klicken Sie bitte einfach da drauf, das ist dann ein kleiner Computer am Tisch, klickt da drauf und ist schon auf der Webseite. Mhm. Und ich glaube, das ist das erste Mal bei einem Metaverse, wo ich mir gedacht habe, das könnte echt eine Problemlösung darstellen. Das macht es einfacher. Das hat wirklich einen Use Case für mich gehabt. Ob das jetzt dem Markt wirklich entspricht, werden wir eh sehen.
Aber ja, voll. Aber total spannend.
Ja, finde ich cool. Mal schauen, wo die Reise dahin geht. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Marketing-Thema.
Ja.
Du warst bei Too Good To Go. Willst du uns mal kurz ein bisschen so erklären, was du dort gemacht hast oder wie der Arbeitstag dazu ausgesehen hat?
Der Arbeitstag war jeden Tag anders. Ich fange vielleicht mal damit an, wie ich angefangen habe dort. Wir waren zu zweit am Anfang, der Country Manager und ich, und sind mit der Aufgabe konfrontiert gewesen, eröffnet den österreichischen Markt. Das heißt, was brauchst du? Du brauchst Nachfrage und ein Angebot.
Gab es Too Good To Go schon woanders auch?
Es gab es in anderen Ländern schon.
Okay.
Und in denen hat das überall funktioniert und die haben natürlich verschiedenste Learnings gehabt, von denen wir profitiert haben. Aber im Wesentlichen war es die Aufgabe, eröffnet das. Das heißt, Too Good To Go funktioniert so, du kannst bei Betrieben, die überschüssiges Essen haben, das noch retten, bevor es weggeschmissen wird. Dann kriegst du es zu einem Drittel vom Originalpreis. Und das heißt, wir haben gewusst, wir brauchen Betriebe, die bei uns mitmachen und wir brauchen Leute, die das dann abholen wollen. Und ganz am Anfang in einem Startup machst du alles. Das heißt, ich bin in Betriebe gelaufen, habe die versucht zu überzeugen. Die haben alle gesagt, Too Good To What. Habe parallel Journalistinnen kontaktiert, habe die ersten Social Media Postings gemacht, habe auf der Website Texte übersetzt und habe versucht, einen Plan zu erstellen, wie kann man eigentlich dieses Land launchen und wo fängt man an. Und innerhalb von 2,5 Jahren, die ich dort war, haben wir das dann richtig groß aufgezogen. Ich habe dann am Schluss eben 7 Mitarbeiterinnen gehabt und meine Hauptaufgabe war, ab dem Zeitpunkt, wo ich Leute hatte und nicht mehr selbst dann die Social Media Postings designen musste, weil darin bin ich wirklich nicht gut, bin kein Designer. Okay. Also wenn man bei Too Good To Go ganz nach unten scrollt, dann glaube ich, sieht man auch meine allerersten Postings und dann kannst du dir ein Bild davon machen, wie gut meine Grafikqualitäten sind.
Okay.
Und dann war es meine Aufgabe, mir laufend zu überlegen, wie kann man das Ding skalieren. Und die Launch-Strategie, die wir uns überlegt haben, war, wir fangen mal dort an, wo ich das größte Potenzial habe. Das heißt, in Wien, im 6., 7. Bezirk, wo die höchste Gastrodichte ist und wo wir wissen von der Zielgruppe her, dort leben junge Hipster, die eh schon nachhaltig denken und sind. Das heißt, die muss man nicht so viel überzeugen. Und dann haben wir gesagt, wir öffnen mal ein paar Betriebe, schauen, dass wir die kriegen und dann targeten wir diese Community und richten alles darauf aus. Und wir haben dann zum Launchtag, glaube ich, waren 30 Betriebe drinnen. Wir haben eine wahnsinnige Berichterstattung gehabt. Wir haben sehr viel auf PR gelegt. Das ist auch einer meiner größten Tipps immer an Startups, nicht nur an die Online-Welt zu denken, sondern es gibt auch Offline. Und Zeitungen, Radio, Fernsehen können extrem viel bringen. Wir waren dann im ORF in einem Beitrag und haben innerhalb von einer Woche 20.000 Userinnen gehabt. Das heißt, wir hatten ein richtiges Problem, weil 30 Betriebe, 20.000 Userinnen, ist nicht gut.
Ja.
Du hast viel zu viel Nachfrage und viel zu wenig Angebot. Das heißt, wir haben uns am Anfang sehr stark darauf konzentriert, jetzt natürlich eine Reichweite auch aufzubauen auf der B2C-Seite, weil das ist ein Verkaufsargument für die Betriebe. Und auf der anderen Seite aber auch dem Sales-Team zu helfen, war meine Aufgabe, mit Materialien, mit Informationen, damit sie das gut verkaufen können, damit wir mehr Betriebe kriegen. Und wie ich dann gegangen bin, nach den 2,5 Jahren, waren, glaube ich, knapp 2.000 Betriebe drinnen in der App. Wir haben 750.000 Userinnen gehabt. Das ist quasi fast jede 10. Österreicherin,
krass,
die App runtergeladen hat. Und haben viele Kampagnen gemacht, auch eine rund um Mindesthaltbarkeitsdaten, wo wir einfach gesagt haben, uns liegt als Organisation das Thema Lebensmittelverschwendung am Herzen. Es wird viel weggeschmissen, weil die Leute glauben, Mindesthaltbarkeitsdatum ist gekommen, ist giftig jetzt.
Ja.
Und haben da eine große Kampagne auch rundherum gemacht, mit der wir dann einige Preise abgeräumt haben, was mich auch gefreut hat, nämlich Es gibt ja viele Werbepreise. Die Preise, die wir gewonnen haben, war beim EFI. Das ist für effiziente Kampagnen und effektive Kampagnen. Das heißt, da wurde uns quasi offiziell bestätigt, okay, das hat wirklich was gebracht. Und klassischen Alltag gab es jetzt nicht. Ich habe sehr viel mit meinem Team gemeinsam überlegt, was können wir machen im Social-Media-Bereich, PR. Wir haben in dem letzten Jahr dann, glaube ich, über 1500 Pressemitteilungen im Jahr gehabt. Das heißt, krass. Da ist wahnsinnige Bewegung drinnen gewesen. Ja. Wie kann man die Social-Media-Community aufbauen, dass da viele Leute das mitkriegen? Wir haben dann den siebtgrößten Brand-Account in Österreich gehabt. Auf Platz 1 waren, glaube ich, Red Bull und Swarovski. Also da ist man schon in guter Gesellschaft gewesen. Und knapp ein Drittel aller Leute haben den Newsletter abonniert gehabt. Okay. Was auch ein Tool ist, was viele vernachlässigen im Moment, wo man aber wahnsinnig viel erreichen kann, weil du landest in der Inbox von Leuten und kannst da bei Call to Actions echt viel erreichen.
Aber ist das wirklich so? Ist ein Newsletter, liest du selber Newsletter?
Ja.
Hoffentlich, weil wenn ein Freund davon bist, nehme ich es mal stark an. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe einen Newsletter, einen einzigen, den ich tatsächlich lese.
Welcher ist das?
Shopify.
Okay, warum liest du ihn?
Weil interessante Tools vorgestellt werden, Apps vorgestellt werden, neue Ideen vorgestellt werden für dich als Kunden. Ja.
Genau, also der erfüllt ein Bedürfnis, das du hast. Und das Wichtige ist, dass man den Newsletter wie bei jedem anderen Content-Element so gestaltet, dass was Interessantes ist. Also das Format, das du dir jetzt überlegt hast für unser Gespräch gerade, du hast dir gedacht, okay, was macht mir Spaß erstens und was wollen Leute auch sehen, hören. Und ich glaube, das Wichtige bei einem Newsletter ist, sich auch zu überlegen, genau, was für einen Mehrwert biete ich damit? Und das kann ein unglaubliches Verkaufstool sein. Ich habe eine Kundin, jedes Mal, wenn die einen Newsletter ausschickt, macht sie Umsatz in ihrem Online-Shop. Weil sie einen guten Mix macht aus mehrwertstiftenden Informationen, aber auch ihren Produkten, die sie hat. Und insofern, ich glaube ganz sicher dran, dass das einen Erfolg haben kann. Ich merke das bei meinem eigenen Newsletter, den ich einmal in der Woche schreibe. Da kommt Feedback von Leserinnen. Da interagieren Leute mit mir. Letztens hat eine Agentur gesagt, du, wir haben gesehen, du hast über das Thema geschrieben. Kannst du uns bei einem Pitch helfen? Cool. Das heißt, da bewegt sich was drüber. Das Wichtige ist, wie nutze ich es? Und es gibt genug Newsletter, in denen steht einfach drinnen, ich habe ein cooles Produkt, bitte kauf mich. Und so funktioniert es aber nicht. Man muss den Leuten irgendwas geben, damit ich dann auch wieder was bekomme. Und bei der Content-Strategie sage ich immer, es gibt drei große Bereiche, über die man Sachen spielen kann. Das eine, erstes Entertain and Inspire. Das zweite ist Educate and Discuss. Und das dritte ist Sales and Promote. Und wenn das dritte, Sales and Promote, zu häufig ist, dann wird es nicht funktionieren. Wenn ich aber weiß, was unterhält die Leute und was wollen sie wissen, worüber wollen sie diskutieren, dann kann ich da echt einen guten Content-Mix zusammenstellen, der dann auch im Newsletter mir helfen kann, zum Unternehmensziel beizutragen.
Was wäre jetzt zum Beispiel deine, das ist eh immer schwierig, du kannst nicht einfach so generell einen Ratschlag geben, ohne jetzt spezifisch einen Kunden vor dir sitzen zu haben, wo du genau weißt, was macht der, was hat der für eine Dienstleistung, was für ein Produkt etc. Aber was glaubst du ist heutzutage das beste Marketing-Tool, das es momentan gibt und das zur Verfügung steht? Wie zum Beispiel Video über YouTube oder TikTok oder Instagram, was auch immer. Was wäre so denn der erste Ratschlag, wenn jemand ein Startup hat und mit etwas starten möchte? Was wäre die erste Idee?
Die Basics mal machen. Ich muss mich zuerst einmal damit beschäftigen, was ist meine Strategie? Und bei der Strategie geht es darum, wer ist meine Zielgruppe? Was für eine Geschichte möchte ich als Unternehmen eigentlich erzählen? Was sind meine Produkte? Und wo möchte ich das Ganze hinbringen? Und wenn ich das habe, dann kann ich dir die Frage beantworten, welches Tool ist das Beste? Ich habe gestern einen Call mit einem Kunden gehabt, mit einem potenziellen, der mich gefragt, ich habe ihnen angeboten, ihnen eine Markenstrategie zu erstellen. Genau das. Welche Zielgruppe, welche Ziele, wohin geht die Reise, was für Kanäle setze ich ein und auch was für ein Budget verwende ich dafür? Und die haben mich gefragt, was soll man ein Budget für nächstes Jahr kalkulieren, Marketing? Das kann ich als professioneller Experte nicht so sagen, weil du kannst mit 10 Euro unglaublich weit kommen in einem bestimmten Bereich, wenn du dir ein bestimmtes Ziel setzt. Und 1 Million Euro kann auch ein gutes Budget sein. Es hängt immer davon ab. Und das war im Studium haben wir uns immer lustig darüber gemacht, wie wir uns dann vorbereitet haben auf die Diplomprüfung. Und wir gesagt haben, jede Frage, die uns die Professorinnen stellen können, die erste Antwort ist immer drauf, es hängt davon ab. Weil es hängt davon ab, was ist die Ausgangssituation? Wo bin ich jetzt? Wo komme ich hin? Und jedes Unternehmen ist anders, jede Aufgabe, jedes Problem ist anders. Das, was es halt braucht, ist wirklich, sich mal mit der Basis zu beschäftigen, die gut zu machen. Und wenn die passt, dann fliegt das Ganze. Und dann kann Video das richtige Tool sein, kann Metaverse das richtige Tool sein, oder es ist Social Media, eine Landingpage, ein Newsletter, whatever.
Okay, gute Antwort. Eine Frage hätte ich jetzt noch. Mhm. Und zwar, wenn jemand sich sehr viel mit Social Media beruflich damit beschäftigt, mit Social Media, nutzt du Social Media dann privat?
Ja, sicher. Aber ich habe, glaube ich, ein sehr selektives Mediennutzungsverhalten. Ich schaue mir Dinge total gerne an, bis zu einem Punkt, wo ich sie verstanden habe, dass ich verstanden habe, warum verwenden Leute das und wie verwenden sie es. Und dann bin ich fertig damit. Dann schaue ich alle heiligen Zeiten hinein. Ich bin in ein tiefes TikTok-Loch gefallen. Bist du auch mal auf TikTok gewesen?
Ja, also ich konsumiere es jetzt nicht mehr, aber ich erzähle nachher vielleicht ganz kurz.
Ja, voll. Würde mich interessieren. Also ich war total in Doomscrolling drinnen. Ja. Ich bin da in Rabbit Holes eingetaucht, in denen ich stundenlang war. Und es war schon eine gute Zeit und gleichzeitig bin ich immer sehr in einem Reflexions- oder Beobachtungsmodus drinnen und versuche mich zu beobachten in dem Mediennutzungsverhalten. Und wenn ich dann gesehen habe, okay, was macht mir eigentlich Freude daran? Was für Content posten andere Leute? Mit Freunden drüber zu reden, zu interagieren und jetzt verstanden zu haben, okay, was für Bedürfnisse erfüllt TikTok? Wie nutzen das Leute? Und dann ist es eigentlich eh immer das Gleiche. Natürlich gibt es jetzt neue Trends und dann ist ein neues Video, was eingesetzt wird oder ein neuer Rhythmus irgendwie, der getanzt wird. Aber wenn man das einmal verstanden hat, wie ein Medium funktioniert, dann ist es eigentlich okay. Und jetzt bin ich einmal in der Woche auf TikTok irgendwie für 10 Minuten. Habe mir sogar auf meinem Handy einen Timer setzen müssen, damit ich auf Entzug komme mal von dem Tool. Und ich bin auf Instagram sehr wenig aktiv. Ich poste dort Urlaubsfotos für meine Familie und Freunde, damit sie daran Anteil nehmen können und ich nicht jedem Einzelnen das schicke. Ja. Ich nutze Twitter voll aktiv für Aufbau von meinem Wissen. Cool. Ich poste dort hin und wieder was, aber hauptsächlich ist es für mich ein Kanal, wo ich Inputs bekomme, wo ich nur englischsprachigen Leuten folge, weil mein Ansatz auch der ist, ich möchte der beste Marketingberater für meine Kundinnen sein. Und wenn ich deutschsprachigen Input lese, dann bin ich so gut wie alle hier im deutschsprachigen Raum. Da gibt es unglaublich viele. True. Wenn ich mich aber in die englischsprachige Welt begebe, wenn ich mir anschaue, was passiert in Tokio, was passiert in Singapur, was passiert in London, in New York marketingtechnisch, dann bin ich dem voraus. Also schaue ich, dass ich wirklich da mir Inputs von ganz weit weg hole. Und auf LinkedIn bin ich, weil es mein Akquisekanal auch einfach ist. Da mache ich für mich selbst Werbung. Ja. Facebook bin ich gar nicht mehr. Da bin ich wirklich fertig damit. Vielleicht auch zu alt mittlerweile oder zu jung. Ich weiß es nicht. Ja, aber du hast doch vorher gesagt, du bist auch in TikTok irgendwo mal reingekippt. Oder wie war das für dich?
Also in TikTok ja auch. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe ein sehr eigenes Verhältnis zu Social Media. Ich bin kein Freund von Social Media, privat. Ich verstehe die Power, die dahinter steckt, die man hat, diese Möglichkeit, die Social Media bietet. Aber ich privat bin kein großer Freund von Social Media. Selber zu nutzen, im Sinne von selber etwas zu posten, das war nie mein Ding. Ich bin auch kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. Das ist auch nicht unbedingt etwas, was mich persönlich jetzt großartig interessiert. Nicht mein Ding. Aber ich habe gemerkt, dass ich viel Zeit verplemper mit Social Media, einfach nur aus Automatismen. Ich öffne E-Mails und mein Daumen macht automatisch, nachdem ich die E-Mails geschlossen habe, auf einmal so, Instagram ist auf einmal offen. Und dann habe ich eine App gefunden, die heißt OneSec. Die macht nichts anderes, als jedes Mal, wenn du kannst du selber belegen, zum Beispiel jetzt Instagram öffnest, dann legt das mehr oder weniger so einen Bildschirm drüber und sagt dir 6 Sekunden lang, möchtest du wirklich jetzt Instagram öffnen? Oder?
Cool.
Ja. Und ich war begeistert von diesem Tool. Und es hat dir wirklich mal bewusst gemacht, wie oft machst du das automatisch, ohne nachzudenken. Und auf einmal sitzt du, weiß ich nicht, am Sofa oder vom Schreibtisch und sagst, was ist los mit dir? Komm wieder, konzentrier dich. Entspann dich mal ein bisschen, und aber konzentriere dich auf dein Thema und nicht auf Social Media. Oder es kann ja alles Mögliche sein. Es kann ja auch, du arbeitest gerade an etwas und kriegst auf einmal eine E-Mail und klickst einfach drauf, so automatisch. Anstatt dir die Zeit zu nehmen, in irgendwas drin zu bleiben, dich zu konzentrieren.
Also ich glaube, was ganz Wichtiges ist, wir müssen uns überlegen, jeder Mensch, aber auch gerade Selbstständige, müssen sich überlegen, wie gehe ich mit meinem Kopf, das ist das Ding, was wir eigentlich verkaufen, solange wir nichts Mechanisches jetzt herstellen, wir verkaufen Dienstleistungen. Was für Inhalten gestatte ich da hineinzukommen und wie oft? Und wenn Instagram die Rolle für dich erfüllt, es entspannt dich, wenn du gestresst bist, voll okay. Aber ich bin ein Fan davon, mir zu überlegen, warum verwende ich irgendetwas, einen Inhalt, weil es mir gut tut oder nur weil mir langweilig ist oder weil es ein Automatismus ist. True. Und wenn ich zum Beispiel weiß, okay, Twitter ist für mich, ich brauche dort keine riesige Reichweite haben, weil es ist ein Kanal, wo ich davon mir was runternehme.
So verwende ich es übrigens auch. Also für den Crypto-Space, aber ich verwende es genau dasselbe.
Voll. Und sich das aber bewusst zu machen, ja, sich bewusst zu überlegen, warum verwende ich irgendetwas, und dann voll verwende es. Das geht jetzt wieder auf das Produktivitätsthema, das wir am Anfang hatten, ein. Ja. Wir wollen ja produktiv sein im Endeffekt. Wir wollen was weiterbringen. Ja. Mich würde es dann auch als nächstes interessieren, so zum Thema weiterbringen, wo du jetzt eigentlich hin willst, so mit deinem Unternehmen auch und persönlich. Aber ich glaube, das Wichtige ist, sich wirklich bewusst zu machen, wie konsumiere ich Inhalte, was nehme ich da hinein? Ich habe alle Notifications ausgeschalten. Same. Auf meinem Handy, auf meinem Computer. Wenn ein E-Mail reinkommt, passiert nichts. Yeah. Es gibt nicht mal einen roten Punkt oder irgendwas. Cool. Wenn ich sage, ich möchte jetzt meine E-Mails sehen, öffne ich mein E-Mail-Programm und gehe dort hinein. Und dann tauche ich eben meistens irgendwo ein und komme wohin, wo ich vielleicht gar nicht will. Aber das zumindest auszuschalten und nicht jedem kleinen Pop-up gleich nachzulaufen, weil wir sind halt konditioniert auf Instant Gratification und wollen diese Belohnung haben, die uns Instagram verspricht. Und das ist total schwer, von dem mal wieder wegzukommen. Das braucht unglaublich viel Disziplin. Ich finde es super, dass es so Tools dafür gibt, wie dieses OneSec. Ja. Möchte ich mir unbedingt mal anschauen. Aber ja, das ist eine Königsdisziplin.
Ist super spannend, dass du das eben ansprichst mit diesem, diese sofortige Befriedigung erhalten einfach. Ich habe vor zwei, also das erste Mal, wie ich diese App gefunden habe, habe ich die verwendet und das hat bei mir wie so eine Kettenreaktion ausgelöst. Und ich dachte, wenn du jetzt damit anfängst, dann machst du gleich richtig und mach's ordentlich und mach gleich ein paar Dinge, die du dir eh immer schon so vorgestellt hast oder die du immer machen wolltest, aber dich immer irgendwie gesträubt hast, weil irgendwas dazwischen kam. Und ich habe jetzt angefangen, mir wirklich so ein kleines, so ein Habit-Sheet zu machen, mir so ganz kleine Habits immer vorzunehmen, die ich jeden Tag durchziehe. Vielleicht habe ich mich ein bisschen übernommen, aber es funktioniert dabei.
Was ist da zum Beispiel drinnen? Bin ich neugierig.
Also ich fange an, in der Früh aufstehen, immer selbe Uhrzeit. Dann starte ich
Wie viel Uhr stehst du auf?
Um 8 Uhr jetzt.
Um 8 Uhr läutet der Wecker.
Ja, mittlerweile brauche ich nicht mal meinen Wecker. Das ist spannend. No clue, aber es funktioniert jetzt schon. Also die Habits fangen schon an zu wirken. Dann fange ich an, ich habe ein Buch, das ist momentan Atomic Habits,
wenn ihr das kennt. Ja, kenne ich.
Super geiles Buch, ich bin sehr begeistert momentan davon. Lest du ein Kapitel, dann lege ich das weg. Dann habe ich meine Affirmationen, die ich mir selber immer durchlese. Ich habe mir so ein kleines Sheet gemacht, wo ich mir aufgeschrieben habe, wie möchte ich sein, was ist mein Plan, wo soll die Reise hingehen, etc. Dann kommt das weg und dann kommt 15 Minuten Meditation. Meditierst du?
Nein.
Okay, super interessant. Also ich war der erste Mensch, wenn du mich gefragt hättest, so Meditation oder Spiritualität, so, wo, ich konnte nichts damit anfangen, gar nichts. Aber Meditieren gibt einem wirklich, also mir gibt es wirklich viel. Es hilft mir wirklich dabei, mich auch in anderen Lebenssituationen einen kühlen Kopf zu bewahren und sich wirklich zu konzentrieren auf Dinge. Also Meditation hat mir wirklich viel schon gebracht und das in 2,5 Wochen. Das ist krass, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Natürlich ist es schwierig beim Meditieren, sich wirklich da drin, also da drin zu bleiben, in diesem Space, sich 15 Minuten lang zum Beispiel nur auf seine Atem, also seine Atmung zu konzentrieren, das ist nicht leicht und du wirst dich verlieren und du wirst auf einmal über Gott und die Welt nachdenken. Aber ich glaube, die Kunst ist es, oder was man dabei lernt, ist immer wieder zurückzufinden, zum Konzentrieren, zu seinem Atem zu finden, etc. Ich mache das auch nicht irgendwie geführt, also ich habe jetzt keine App, die mir irgendwie sagt, atme ein, atme aus oder so, sondern ich habe einfach nur so zum Beispiel Waldgeräusche oder sowas. Hm. Mehr ist es nicht. Und versuche mich wirklich darauf zu konzentrieren, einfach nur aufs Atmen. Ja, nicht. Wenn das erledigt ist, dann habe ich eigentlich, ich habe versucht, dreimal die Woche jetzt Sport zu machen wieder. Ich war jetzt ein bisschen erkältet, deswegen, aber ja. Ich habe zum Glück 10 Minuten von mir entfernt ein Gym, wo ich immer hingehen kann. Mhm. Das ist sehr angenehm. Und dann habe ich noch 2 Parts. Das eine ist, ich nenne es jetzt mal Brainstorming, was eben ums Unternehmen herum führt. Mhm. Also was möchte ich mit meinem Unternehmen machen? Und der andere Part ist dann tatsächlich die Daily Work. Also da geht es wirklich um Arbeit. Immer seine Arbeit weiterzumachen und nicht irgendwie stecken zu bleiben. Mhm. Das ist so das,
was okay, ich cool. jetzt
probiere. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Also ich kann es auch nur wirklich empfehlen. Man muss einmal dahin kommen und sich entscheiden und sagen, okay, ich probiere das jetzt mal wirklich.
Ja.
Und nicht so, ich nehme es mir vor und dann... Aber da hat mir Tommy Cables auch sehr gut geholfen, da wirklich das einzuplanen und den Step-by-Step einfach sich das selbst beizubringen. Das ist schon cool. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Es tut mir unendlich leid, ich würde am liebsten noch gern 3 Stunden mit dir talken, weil das echt cool ist, es wirklich geil ist. Aber es wird echt eng, weil wir haben jetzt noch einen Termin nachher. Aber pass auf, ich würde dich so gerne einfach nochmal einladen. Also vielleicht finden wir einfach nochmal einen Termin, wo wir einfach weiterquatschen. So, wir machen hier jetzt einfach einen Stopp.
Voll gerne.
Und machen beim nächsten Mal einfach weiter.
Machen wir das.
Hat mich wirklich sehr gefreut. Extrem cool, auch extrem geil, was ich von dir jetzt mitbekommen habe. Also nochmal Hochachtung, was du bei Too Good To Go gemacht hast. Wirklich geil. Allein schon von der Erzählung, ich habe ein bisschen recherchiert und so auch. Also Hut ab. Mein erster Eindruck passt offensichtlich sehr gut. Well done. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Dominik. Es hat echt Spaß gemacht. War ein echt cooles Gespräch. Und ja, lass uns das auf jeden Fall nochmal machen.